SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Jetzt kommt die Zeit, wo die Friedhöfe wieder mehr besucht werden als sonst. Am Wochenende feiern Katholiken aller Heiligen und aller Seelen. 3 Wochen später die Reformierten den Totensonntag. Und an diesen Tagen denken die Leute besonders an ihre Verstorbenen und stellen Kerzen oder Blumen auf Gräber. Auf vielen Friedhöfen sieht es heutzutage anders aus als früher. Es hat nicht mehr nur gebützelte Gräberfelder zwischen schön gerecheten Käsewegen, sondern viele Friedhöfe sind heute auch Orte, wo man die Natur machen lässt und damit auch Ort vom Leben. Die SRF 1-Redaktorin Doris Rothen hat den Friedhof durch den Frühling und Sommer durch begleitet und lädt uns jetzt ein auf einen ganz speziellen Friedhofspaziergang. Sie werden staunen, wie fest dass es leben kann auf einem Friedhof.
Heuräume. Das ist ein Friedhof, wo die Allergiker unter uns Heuräume bekommen. Der Friedhof Rosenberg, gelegen an der Flanke vom Lindberg, einem Hügel am Rand von Winterthur. Es ist Sommer, auf der Friedhofsmatte steht das Gras hoch, Margeriten blühen, violett die Wiesensalbei, gelb der Klappertopf, rot der Klee. Der Friedhof Rosenberg ist gross, 17 Hektare. Das ist etwa die Grösse eines mittleren Bauernbetriebs. Längst nicht alles Land wird gebraucht für Gräber. Nebst den Gräberfeldern und Urnenwänden hat es auch waldartige Bitze, schattige, moosige Ecken, farbige Blumenmatten. Es ist Anfang Juni, das Gras ist sehr hoch in diesen Orten, Zeit zum Mähen. Auch der Friedhofsgärtner Werni Bodemann ist am Mähen. Aber bei ihm tönt es im Moment gerade so. Und das erstaunt mich bei diesen weitläufigen Matten.
Ihr seid in Tat und Wahrheit mit der Sägessen unterwegs?
Ja, ja, ja. Vorderkopf brauche ich eigentlich nie mehr.
Was brauchen die nie mehr?
Die Nylonfäden, da, wo man da das Zeug abschnetzelt. Nur noch Sägis.
Warum?
Wir haben keinen Lärm mehr. Emissionen, keine Abgase. Geht schneller.
Geht schneller?
Geht schneller, ja. Weil mit den Vorderköpfen haben wir da einen riesen Puff weit umeinander. Der Sägis liegt dort, wo man es geht viel schneller. Da gibt es jetzt ein Mädchen, da kann man mit der Gabel drehen und das ist zusammengenommen. Stimmt. Wenn man hier so am Vorderkopf nimmt, da gibt es ein Scheibe Mehl, überall eine riesen Sauerei rundherum. Und natürlich dann der Hauptgrund, die Insekten. Wo man mit dem Vorderkopf, das gibt wie einen Wirbel, zieht jedes Insekt ein, schlägt es tot mit den Sägis. Auch eine blinde Schleiche, man sieht sie vielleicht eher.
Ja, mit der Sägis verhält man sie einem auch, oder?
Aber man sieht es eher. Ja. Man sieht schon eher. Ja. Wieder wenn dann da noch eine Maschine auf dem Rücken oben meiset und tut. Und also ich verwütsche, mit den Sägis habe ich noch nie eine blinde Schleiche verwütscht. Mit dem Motormeier, das ist klar, das gibt es.
Was haltet ihr da von dem Projekt, das Sie jetzt hier angefangen haben?
Ich finde es super. Bei mir ist es, die Wiesen sind Leidenschaft. Das ist für mich nicht ein Schaffen wie sonst eine Arbeit. Da mit den Streifenmaden, die man ja macht. Also man tut ja nicht Radibutz alles abmähen, sondern bis maximal etwa 2/3 meint man im ersten Schnitt. Den Rest lässt man stehen. Erstens, dass es noch besser versäumen kann. Und auch für die Insekten, wenn wir so eine Wiese einfach kahl machen, dann haben die Insekten null Chancen. Wo wollen sie hin? Wie wenn wir bei uns das Hausdach ab dem Kopf nehmen. Und dann so lässt man immer irgendwo wieder ein Strämli stehen. Man schaut das Gras ein bisschen an. Da hat es jetzt 2-3 Ecken, wo es ein wenig Blumen drin haben. Das, was man will, das eben lässt man stehen. Das Gras nimmt man vorzeitig draus raus. Dann kann es absamen.
Sollten die am Schluss das alles näher so Blumen, wie sie sind?
Ja, ja. Das sind abgeänderte Rosen. Die hat man bis vor etwa 7-8 Jahren hat man die dem Rosenmeier normal gepflegt. 8-9 Schnitte im Jahr. Und dort hat man einfach gesagt, man macht es nicht mehr.
Also mit Maschinen tut er schon an?
Ja, also die grossen Flächen wird alles mit der Maschine gemacht. Mhm. Ja, also wenn ich grossflächig mähe, habe ich etwa 8 Stunden.
Für alles?
Alles, ja. Wenn dann der Tag X da ist, die Zeit da ist, das Wetter stimmt und ich mit dem Bauer abgemacht habe. Und dann habe ich etwa 8 Stunden, bis ich alles abgemäht habe.
Und der Bauer kommt es nachher holen?
Ja, der Bauer kommt es dann oben zetten. Und dann kommt irgendein Nachbarkollege mit der Rundballenpresse und dort vor Ort pressen. Es gibt etwa im ersten Schnitt etwa 20 Ballen da drinnen, grossen. Nur Friedhof.
Gibt es manchmal Leute, die sagen, dann wieder mal mähen hier?
Nein, nein, nein.
Und hat noch nie Reklamationen nein, von Friedhofsbesucherinnen?
Nein, nein. Nein. Haben also alle Freude. Die einen hat vielleicht fast zu viel Freude, wenn sie da in die Wiese nie über Sträuße machen. Dann habe ich wieder nicht so Freude, wenn sie alles flach walzen und ich sollte nachher mähen. Dann geht es eben noch mal wieder nicht mehr so gäbig.
Die Natur ist auf dem Friedhof Rosenberg ein Partner. Nicht ein Gegner, den man in Schach halten muss oder sogar bekämpfen. Die Natur soll ihren Platz haben auf diesem Friedhof. Aber was heisst das, Natur? Das will der Leiter vom Friedhof Rosenberg, der Alex Bohrer, herausfinden. Und darum hat er vor 3 Jahren ein Projekt gestartet, wo man erforscht, was denn eigentlich auf so einem Friedhof umen ist an Natur. Was für Tiere, was für Pflanzen das es hat. Ein Naturinventar vom Friedhof Rosenberg.
Ich bin jetzt hier seit 4 Jahren der Leiter von dem Friedhof Rosenberg und habe das erlebt als eine von einer wunderschönen Anlage. Ich habe auch eine Vergangenheit als Biologe. Bin ich einmal im Schrebergarten aufgewachsen und habe dort dann auch die Freude an den Tieren und Pflanzen bekommen. Und das begleitet einem natürlich durch das ganze Leben. Und ich habe da bald gesehen, dass das wieder ein neuer Tümpel ist, der da aufgab für mich, vielleicht ein bisschen grösser. Und aus meiner früheren Tätigkeit habe ich auch gewusst, dass Friedhöfe eben ganz interessante Lebensräume sind. Und darum habe ich das in die Wege geleitet.
Mit diesem Naturinventar hat der Alex Bohrer 2 Ziele.
Das Ziel ist einerseits, dass die Leute wissen, was da ist, dass sie auch Freude haben daran. Ich habe festgestellt, dass wenn man etwas per Namen kennt oder auch einen Mensch per Namen kennt, dann geht man mit dem anders um, als wenn man nur weiss, aha, das ist etwas Grünes. Und durch das, dass man eben mal das eben kennt, lernt man es eben auch schätzen. Dann sieht man, ah, schau, jetzt, das ist wieder das Waldvögel, das blüht. Oder? Das ist nicht einfach irgendeine grüne Pflanze. Was, das ist eine Orchidee. Und das, finde ich, eben, ist das, was die Leute dazu bewegt, sich dann nachher dafür die Pflanze oder für die Tiere auch einzusetzen. Und das ist so ein Ziel. Das andere Ziel ist für mich auch, dass man natürlich den Friedhof eben auch als Lebensraum begreift und auch dort schaut, dass den Tieren und Pflanzen gut geht. Sprich, dass sie Unterschlüpfe haben, dass sie wieder aus dem Teich rauskommen, wenn sie reingehen, dass es Wiesen hat, wo dann blühen, wenn die Sommervögel lebendig sind. Oder eben auch, dass ein Wildbienchen eben an einen Ort kann gehen, sein Nest bauen in einem Sandplatz rein.
Die Leute sollen wissen, was es da alles hat auf diesem Friedhof, sagt Alex Bohrer. Und damit meint er nicht nur Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Leute, die auf dem Friedhof arbeiten, so wie der Mann mit der Sägesse, der Werner Bodemann. Die Friedhofsgärtnerinnen und Gärtner sind von Anfang an einbezogen worden ins Projekt Naturinventar. Leiter des Projekts ist der Biologe Stefan Ineichen und ihm ist dieser Punkt besonders wichtig.
Das finde ich etwas extrem Gutes und extrem Wichtiges, weil letztlich steht eigentlich die Vielfalt der Natur steht und fällt mit der Arbeit der Gärtner und Gärtnerinnen, denen, die immer draußen aktiv sind. Und wenn die ein Auge entwickeln für Pflanzen, für Schmetterlinge, für Vögel und dann eben in der Arbeit auch auf die Tiere und Pflanzen Rücksicht nehmen, dann funktioniert es und sonst funktioniert es nicht. Weil wenn man einfach, wie das üblich ist, eine Bestandesaufnahme macht durch Fachleute, dann gibt es einen Ordner, der im Büro vom Chef landet. Der Chef sagt dann, im nächsten Hierarchiestufe, es müsse das und das gemacht werden. Dann sagt es weiter durch ab und so weiter. Das verbröselt und man weiss gar nicht mehr recht, um was es geht. Und es kommt nicht aus der direkten Erfahrung und es ist nicht eine Eigenmotivation drin. Und dann funktioniert es nicht.
Mit dem Projekt Naturinventar will man also zuerst mal schauen, was es überhaupt alles auf dem Friedhof. Und dann, was können wir machen, dass es diesen Tieren und Pflanzen möglichst gut geht? Wie können wir die Artenvielfalt erhalten oder sogar noch fördern? Und da spielen Gärtnerinnen und Gärtner die zentrale Rolle. Zum Beispiel der Kurt Burgunder, einer der beiden Obergärtner vom Friedhof Rosenberg. Ich treffe ihn an einem Frühlingsabend Anfang Mai zusammen mit einer Gruppe von Leuten. Der Alex Bohrer ist dabei, der Friedhofsleiter und der Projektleiter Stefan Ineichen und die wichtigste an diesem Abend, Gabi Stählin, Spezialistin für Fledermäuse. Für das Inventar wollen wir schauen, was da an diesem Abend so rumflattert auf dem Friedhof. Über die Friedhofsfledermäuse hat sich der Obergärtner, der Kurt Burgunder, eigentlich nie gross Gedanken gemacht vorher.
So, an die Heim, wo ich wohne, weiss ich, dass Fledermäuse hat. Dann hocken wir am Abend im Garten und dann kann man es beobachten. Aber da habe ich im Prinzip mich gar nicht mit dem befasst vorher.
Seit wann wisst ihr das denn jetzt?
Ja, seit wir die Rundgänge gemacht haben, haben wir es so beobachtet. Also seit wir eigentlich das Projekt gestartet haben, hat man sich mit dem auseinandergesetzt. Und jetzt ist einfach, hat man gemerkt, dass eigentlich noch relativ viele Tiere und Pflanzen hat. Überraschend viel, was man vorher gar nicht so wahrgenommen hat.
Und wie ist das so als Gärtner? Das
ist positiv. Und man hat irgendwie wieder einen anderen Horizont und man kann sich wieder etwas freuen.
Also, ist das für euren Beruf eine Bereicherung?
Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Wenn man also auf dem Friedhof arbeiten, ist die gleiche Umgebung, es ist immer die gleiche Arbeit. Nach ein paar Jahren wird es irgendwie ein bisschen monoton und eintönig und man sieht vielleicht die Schöne nicht mehr so auf dem Friedhof. Man arbeitet auf dem Friedhof und dann kommen da so Sachen, wird die Arbeit abwechslungsreicher und interessanter. Auf jeden Fall.
Ist das für eure Kolleginnen und Kollegen auch so?
Also wir haben festgestellt, wir haben jetzt 20 Leute auf dem Friedhof, die hier arbeiten. Und wir haben jetzt etwa 2 bis 3 Leute, die sich als extrem eingesetzt haben. Ja, also Mitarbeiter, die man gemerkt hat, die haben sehr viel Fachwissen, die man vorher gar nicht gewusst hat. Und etwa 1, 2 sind fotografieren und haben sogar Pflanzen aufgeschrieben, haben sie aufgenommen, kartiert. Jawohl, ja. Ja, das ist erfreulich. Nicht alle, jetzt, die gar kein Interesse haben, aber andere, die sich recht mit dem auseinandergesetzt haben.
Gibt es auch solche, die sagen, ja, das ist doch Kabis, ein Friedhof ist ein Friedhof?
Ja, da gibt schon Leute, die sich für gar nichts interessieren oder die alles neu ablehnen. Aber die sind die Minderheit. Hat schon derige, aber die sind nicht so wichtig für uns.
Seid ihr vor dieser Fledermaus-Geschichte hier überhaupt schon mal zur Nacht auf dem Friedhof gesehen?
Ja, wenn ich länger geschafft habe, vorher habe ich schon mal. Bin aber nicht im Friedhof, sondern mehr im Büro. Aber sonst auf dem Friedhof gelaufen bin ich zu Abend noch nie, nein. Also nach dem Mittunkel eigentlich nie, nein.
Wie ist es? Ist es unheimlich?
Nein, absolut nicht. Für mich überhaupt nicht. Ich habe keine Angst zur Nacht. Ich laufe überall durch, zur Nacht im Wald oder so. Oder mit dem Velo bin ich schon weit gefahren zur Nacht. Das ist eigentlich echt interessant und spannend.
Unheimlich ist es ihm also nicht, da zur Nacht auf dem Friedhof, im Kurt Burgunder. Auch dann nicht, wenn sie dann wirklich kommen, die Fledermäuse. Da gruset es nämlich noch ziemlich vielen Leuten, hat die Leiterin von unserer Abendexkursion, Gabi Stählin, gemerkt.
Es haben immer noch sehr viele Leute Angst vor Fledermäusen. Zum einen, sehr viele Leute sind einfach grusige Tiere. Was man immer wieder hört, ist, dass Fledermäuse Frauen in die Tore fliegen, was überhaupt nicht stimmt. Aber das ist ein Aberglaube, der hält sich extrem fest und sporadisch halt gleich an die Dracula-Geschichte mit Fledermäusen und Blut und das Gruselige, wie man sieht es nicht recht, das Nacht, das flattert einem so am Kopf rum. Das ist mehr so ein das.
Und was haltet ihr von Fledermäusen?
Ich finde es total spannende Tiere. Also es gibt in der Schweiz 30 verschiedene Arten. Es ist die grösste Säugetiergruppe in der Schweiz. Vor den Nagetieren noch. Ich finde es auch spannend, die Tiere zu beobachten, wie sie jagen zur Nacht.
Also Fledermäuse passen eine Art ja schon auf einen Friedhof, oder?
Absolut, ja. Eben gerade schon, weil sehr viele Leute das Gefühl haben, sie haben mit dem Tod zu tun. Sie sind Todesboten und so.
Jetzt ist es 20 vor 9 Uhr. Es ist bedeckt. Es hat jetzt leicht angefangen zu regnen. Kann es sein, dass wir sie gar nicht sehen?
Jetzt besteht das Risiko, wenn es nicht aufhört zu regnen, dass wir allenfalls keinen sehen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn es nicht allzu stark regnet, dass sie trotzdem kommen. Was wir vielleicht müssen schauen müssen, es hat hier am Friedhof überall auch so kleine Bäume, wo es so Bögen gibt, die eine Art eine Tunnelfunktion haben. Wenn es regnet, gehen die Fledermäuse müssen noch ganz gerne so dorthin und die Insekten jagen.
Ja, weil sie müssen ja fressen, oder?
Sie müssen fressen. Jetzt haben sie lange keine Nahrung gehabt. Jetzt war es wieder längere Zeit wüst, kalt. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, wo die Weibchen schwanger werden. Also es ist extrem wichtig, dass sie Nahrung haben. Und darum, sobald das Wetter einigermaßen zulässt, gehen sie im Moment schon jagen.
Wann kämen sie etwa so? Eben 20 vor 9 jetzt?
Ja, sie kommen eigentlich so beim Eindunkeln. Wenn ich jetzt das Licht anschaue, ist es doch immer noch relativ hell. Es wird vermutlich etwa 9 Uhr, bis wir die ersten sehen.
Wir sind ausgerüstet mit kleinen schwarzen Kästchen, Fledermausdetektoren, die die unhörbaren Ultraschallrufe der Fledermäuse umwandeln in Töne, die man mit dem menschlichen Ohr hört. Auf dem Weg zu unserem Beobachtungsplatz begegnen wir ein paar guten alten Bekannten von Alex Bohrer, dem Friedhofsleiter. Zwei knorzige, alte Bäume.
Ja, den haben wir unter Beobachtung. Wenn er sich neigt, oder? Das ist eine alte Eiche, die sich schräg über den Weg hinein neigt. Und wir schauen die jedes Jahr an, ob sie immer noch gleich schräg ist. Und für das haben wir einen Punkt oben, wo wir einen Draht anhängen. Und dann schauen wir, wo der wieder runterkommt. Dann sieht man, wie viel er geneigt ist.
Ja, und wie viel Neigung erlaubt er?
Sie darf sich einfach nicht bewegen. Ja, also sobald dass man sieht, dass sie stark sich senkt, dann müssen wir darüber nachdenken, was wir mit ihr machen. Ja. Die Eiche hier haben wir vor dem Umtag bewahrt. Eigentlich war die schon auf der Fellliste, gell, Kurt, oder? Und dann nachher ist der Baumpfleger gekommen und hat sie nochmal angeschaut und hat gesagt, ja gut, wenn er die Wurzeln ausgrabt und zeigt, dass die Wurzeln noch gesund sind, dann darf sie stehen bleiben. Dann haben wir die Wurzeln halt ausgraben, respektive Gärtner, ja. Und hat sich gezeigt, dass sie noch gesund gewesen sind und darum steht sie jetzt heute noch.
Mit der Pressluft haben sie das rausgeblasen. Mit dem Kompressor, mit der Pressluft haben sie da die Wurzeln freigelegt. Ja.
Und das hat er nie geschafft?
Nein, nur oberflächlich einfach, nur oberflächlich. Ja. Ja.
Alte Bäume sind wichtig für die Fledermäuse, besonders solche mit Höhlen. Die Fledermäuse brauchen die Höhlen als Unterschlupf für am Tag oder auch zum Überwintern. Etwa ein halbes Dutzend so Höhlenbäume haben sie auf dem Friedhofsgelände, sagt Stefanie Neichen, der Projektleiter vom Naturinventar, und erklärt mir, wie das so Baumhöhlen entstehen.
Das sind meistens Äste, die abbrechen und dann fällt es dort raus. Je nachdem kommt auch noch ein Specht oder irgendwie sonst ein Viech und macht dann die Höhle grösser. Und dann hat man dort eine Asthöhle, ein Astloch, wo eben bewohnt werden kann von allen möglichen Tieren. Also von Vögeln über Hornussi oder Siebenschläfer oder Fledermäuse oder irgendetwas.
Also es muss ein bisschen ein älterer Baum sein, der jetzt in diesem Sinn ein bisschen angeschlagen ist schon, he?
Ja, das kann man sagen, wobei angeschlagen, das heisst nicht kaputt, weil ich meine, die Bäume, die altern auch und wenn irgendwo an den Ecken etwas ein bisschen defekt ist, heisst das nicht, dass sie schon am Sterben sind. Abgesehen davon, von mir aus gesehen, gerade natürlich an so einem Ort wie einem Friedhof, wo es ja um Leben und eben Tod auch geht, gar nicht so angebracht, wenn diese Seite auch vertreten ist.
Die Welt ist jetzt schwarz-weiß geworden. Man sieht noch die hellen Bänke, die hellen Stämme der Birken, die hellen Blumen. Auf einzelnen Gräbern hat es Lichtli, Kerzen, gelb, rot. Aber es ist jetzt schon ziemlich feister. Wir haben, ich sehe nicht mal mehr, was für Zeit ist. Der Mond, eine Sichel, zunehmend. Ziemlich milchig, es hat fast aufgehört zu regnen. Sind Fledermäuse scheuch? Müssen wir still sein oder langsam laufen oder so?
Nein, interessanterweise gar nicht. Also sie nehmen uns zwar wahr, also sie werden um uns herumfliegen, wenn wir gerade im Weg stehen würden. Aber es ist nicht jetzt ein Vogel, der sofort weggeht, wenn man in die Nähe kommt. Sie jagen genau gleich um uns herum. Ob wir jetzt da sind oder miteinander reden, ist ihnen egal.
Gut, und ihr habt jetzt eine Kapuze an wegen dem Regen und ich habe keine Kapuze an und ihr seid sicher, dass sie einem nicht in die Haare fliegen?
Genau, absolut. Also ich bin jetzt schon seit 10 Jahren häufig um Fledermäuse herum und es ist mir noch nie passiert, dass mich eine gestreift hätte. Und sie haben doch schon sehr nahe um mich herum gejagt.
sind wir hier beim Kompost angekommen und an einem, oh leck, da hat es einen richtigen Muckenschwarm. Also an einem Waldrand sind wir. Das wäre doch jetzt ein guter Köder, der Muckenschwarm.
Der wäre ein genialer Köder. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es relativ stark windet. Dass da dann das Risiko gleich besteht, dass sie nicht kommen.
Jetzt ist etwas passiert hier. Jetzt strecken sie da ihre Geräte in die Luft und anfangen umzuschauen und kuscheln.
Genau, wir haben vermutlich die erste gehört.
Genau, die ist hier runtergeflogen, glaube ich.
Ihr habt es auch gesehen?
Ja.
Und oh ja. Oh ja, jetzt hat sie gesehen. Also, jetzt hat sie gesehen. Es ist einfach etwas Schwarzes so quer.
Ja, also die wird jetzt hier ihre Runde drehen und immer etwa mal wieder da raufkommen. Das ist so, ja.
Was war das jetzt?
Da ist sie da noch. Ist sie,
da war sie, ja.
Könnte ein Zwerg oder ein Rauhut gewesen sein. Ja.
Ja. Das ist eine freche Nudel, die.
Eben, und ihr seht, sie lassen sich von uns nicht stören.
Nein, eher umgekehrt.
Ja.
Da sind schon drei,
ja. Ja.
Wir sind quasi umzingelt jetzt von Fledermäusen. Genau. Das ist super.
Also ich glaube, letztes Jahr haben wir nie so viel gesehen aufs Mal.
Super. Perfekt, oder?
Perfekt, ja, ja. Super. Nein, sehr gut, sehr gut.
Die wissen schon, dass sie am Radio kommen.
Ich finde es schön. Also ich finde es sowieso total lässig, dass man in der Stadt innen einfach Wildtiere beobachten kann. Also, dass die Wildnis auch in der Stadt ist, das finde ich sehr beruhigend. Ehrlich gesagt. Weil, ich meine, man schaut in der Welt um, sieht, was alles kaputt geht und so. Und dann ist es umso erfreulicher zu sehen, dass es in der Stadt eben auch Orte gibt, die total lebendig sind.
Ausgerechnet auf dem Friedhof?
Ja, dann auch ausgerechnet auf dem Friedhof. Finde ich irgendwie eben auch noch schön, weil ich meine, das mit dem Sterben und dem Tod ist ja etwas Schwieriges, aber irgendwie ist es ja noch schön zu sehen, dass das eben auch wieder ein Ort vom Leben ist und dass aus dem Ort vom Tod auch wieder ein Leben entsteht, oder nicht?
Ihr hört den Doppelpunkt auf SRF 1. Wir begleiten das Projekt Naturinventar auf dem Friedhof Rosenberg zu Winterthur. Ein Projekt, wo man untersucht, was für Tiere und Pflanzen dort vorkommen und wie man die könnte fördern könnte. Ähnliche Projekte gibt es auch an anderen Orten. Zu Bern, zu Basel, zu Zürich. Es ist alles in allem ein Umdenken in Gang auf den Friedhof. Auf dem Friedhof Rosenberg hat man bis jetzt 4 Fledermausarten beobachten können. Um sie zu fördern, will man Sorge zu den Höhlenbäumen. Und man will vor allem mal schauen, dass die Fledermäuse genug Insekten finden zum Fressen. Und für die Insekten braucht es eine Vielfalt von Pflanzen, von Gräsern und Blumen. Man kann das alles, was wir jetzt darüber geredet haben, zusammenfassen in einem Wort. Biodiversität. Die Vielfalt von Pflanzen, Tieren und Lebensräumen. Was man da macht auf dem Friedhof Rosenberg, das ist Biodiversität fördern. Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Ohne sie gibt es kein sauberes Wasser, keine fruchtbaren Böden. Sie ist die Grundlage von unserer Nahrungsmittelproduktion. Wenn sie kaputt geht, dann kann der Mensch nicht mehr existieren. Auf der ganzen Welt, aber auch in der Schweiz, geht es der Biodiversität schlecht. Ein Drittel der Arten in der Schweiz sind bedroht. Die Hälfte der Lebensräume in der Schweiz ist in einem schlechten Zustand. 95% der Trockenwiesen haben wir verloren, 95% der Feuchtgebiete. Aber was kann da so einen kleinen Fleck Erde wie der Friedhof Rosenberg dran ändern? Habe ich Stefan Ineichen gefragt, der Projektleiter vom Naturinventar. Der Friedhof liegt in Winterthur, in der Stadt. Kommt es überhaupt darauf an, was in der Stadt passiert? Spielen sie überhaupt eine Rolle für die Biodiversität? Ist das Land nicht viel wichtiger? Hat es dort nicht gegen noch am meisten Biodiversität? Heute nicht mehr, sagt Stefan Ineichen.
Insgesamt im Mittelland ist es effektiv so, dass der Siedlungsraum, insbesondere auch die Städte, die grossen Städte, Kernstädte, im Landwirtschaftsgebiet den Rang abgelaufen haben. Also in Städten wie Zürich oder Winterthur hat man wirklich sehr eine hohe Biodiversität. Man hat mehr Pflanzenarten als im Umland. Man hat mehr Wildbienen vielleicht auch oder auch Dachfalterarten als an vielen Orten in der ausgeräumten Landschaft. Oder auch, sagen wir jetzt mal, Igel hat man längst herausgefunden, dass die in grösserer Dichte in der Stadt vorkommen als auf dem Land. Es ist eigentlich auch kein Wunder, wenn man also Luftbilder zum Beispiel vergleicht von Landwirtschaftsgebiet und dem Siedlungsraum, dann sieht man sofort, der Siedlungsraum ist ganz kleinräumig strukturiert und ganz heterogen. Und auf dem Land hat man halt doch relativ häufig monotone Landschaften, Monokulturen, wo grossflächig über Hektare vielleicht das Gleiche abpflanzt wird. Wenn man sich jetzt in einen Igel versetzt, ist es natürlich viel interessanter in einem lebige Wohnquartier mit Bäumen, mit Büschen, mit Wiesen, mit Rasen, mit Komposthäufen und so weiter zu leben, als irgendwo in einer Maiswüste, wo einfach nichts los ist, wo man nicht mal ein rechtes Versteck findet. Und insofern ist der urbane Raum eigentlich sehr, sehr wertvoll geworden.
Jetzt ist aber ja eine Stadt kein Naturschutzgebiet. Wie geht es denn der Biodiversität in der Stadt?
Es ist durchzogen. Zum einen sieht man ja doch immer mehr auch, dass zum Beispiel bei Wohngenossenschaften grosse Rasenflächen zu Blumenwiesen umgewandelt werden. Und das ist fantastisch. Das sind sehr schöne Bewegungen. Auf der anderen Seite gibt es auch Bewegungen, die ganz klar zeigen, dass die städtische Biodiversität unter einem extremen Druck ist und stark gefördert ist und sogar abnimmt. Also beispielsweise macht der Kantonalzürcher Vogelschutz, der macht etwa alle 20 Jahre so eine Art Vogelvolkszählung, wo alle Vögel zählen. Und da hat man jetzt zum Beispiel gemerkt, dass sowohl in Winterthur wie auch in Zürich in den letzten zwei Jahrzehnten alle Vögel um 20% abgenommen haben. Oder auch beim Baumbestand stellt man immer wieder fest, dass alte Bäume, grosse Bäume massiv zurückgehen. Das hängt auch stark natürlich mit der baulichen Verdichtung zusammen. Man tut schlecht ausgenutzte Villen, Grundstücke beispielsweise, neu bebauen, macht vielleicht noch eine Tiefgarage unten rein, sodass man nur noch 10 cm Auflage machen kann für ein Räseli oder irgendeinen Bambus oder Kirschlorbeerhecken oder was auch immer. Man kann dann keine Bäume pflanzen, weil die Gärten quasi nur noch Dachbegrünungen sind auf Tiefgaragen. Und da geht sehr viel an Substanz verloren, viel auch an alte Substanz, weil alte Gärten, alte Anlagen, eben gerade auch so einen alten Friedhof, die sind einfach generell wertvoller, vielfältiger als junge Anlagen.
Also man könnte sagen, die Stadt ist eine Oase im Kulturland und der Friedhof ist eine Oase in der Stadt. Aber wenn man jetzt die gesamte Biodiversität anschaut, auf einem grossen Gebiet, auf der ganzen Schweiz oder sagen wir im Mittelland, kommt es da effektiv auf einen einzelnen Friedhof drauf an? Jetzt für das Überleben von einer bestimmten Art von Pflanzen oder Fledermaus oder Insekten, Schmetterlingen?
Ja, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel den ganzen Friedhof würde zubetonieren, sagen wir mal. Ich nehme nicht an, dass dann eine Art wird kantons- oder schweizweit aussterben. Faktisch sind in der Schweiz gar noch nicht so viele Arten total ausgestorben, aber von vielen hat es einfach nur noch wahnsinnig wenig. Uralte Insektenforscher sagen, dass es vor 100 Jahren 100 oder 1000 Mal mehr Insekten gegeben hat auf der Wiese. Das heisst nicht 100 oder 1000 Mal mehr Arten. Arten gibt es immer noch gleich viele in der Schweiz wie vor 100 Jahren, vielleicht 2-3 weniger oder so, aber einfach die ganze Biomasse, die hat extrem abgenommen. Und es ist schon sehr wichtig, dass es wirklich viele kleine Lebensrauminseln gibt, die einigermaßen in einem guten Zustand sind.
Lebensrauminseln, wie der Friedhof Rosenberg zu Winterthur eine ist. Aber auf einem Friedhof gibt es natürlich Grenzen von dem, was man machen kann, der Natur zulieb. Ein Friedhof ist kein Naturschutzgebiet, das sich unbeschränkt in Wildnisse ausbreiten soll. Ein Friedhof ist vor allem mal ein Friedhof. Es ist ein sensibler Bereich. Ein Friedhofsleiter, Alex Bohrer, ist das natürlich bewusst.
Ein Friedhof ist sensibel und die Leute, die da sind, sind auch meistens, mindestens am Anfang in der Trauerphase, auch sehr aufmerksam, was wir machen. Solange sie das Gefühl haben, dass ihr Grab gut gepflegt wird, und das machen wir auch, können wir uns eigentlich auch in den Umgebungsbereich einiges ermöglichen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass diese Massnahmen nicht dazu führen, dass der Friedhof nicht mehr schön ist. Im Gegenteil, die Wiese blüht schöner wie vorher oder vielleicht auch länger. Und das schätzen die Leute natürlich auch. Und es gibt ein Umdenken in der Bevölkerung. Ich sage jetzt gerade meine Generation, die aufgewachsen ist mit diesen Fragen, wie man mit der Umwelt umgeht, die sind da auch sensibel und merken das. Aha, das sind Leute, die sich auch für das einsetzen. Und das gehört auch zu unseren Aufgaben.
Gibt es aber Sachen, die nicht drin liegen? Also, die sagen eben, Gräber müssen gepflegt sein. Und da müssen auch Begonien oder halt einfach die Pflanzen wachsen, die die Leute möchten auf dem Grab. Gibt es andere Sachen, wo ihr gemerkt habt, nein, da ist eine Schmerzgrenze, das können wir nicht machen?
Also es gibt zum Beispiel eben einen Asthaufen kann ich nicht dort machen, wo direkt hinter den Gräbern zu. Dann finden die Leute, die haben einfach vergessen aufzuräumen. Das geht nicht. Aber wenn ich den Asthaufen in einer Hecke drin mache, wo im Sommer grün ist und der Asthaufen verschwindet dort drinnen, dann stört das überhaupt niemand. Im Gegenteil, eben die Leute, die dann im Winter durchlaufen, sehen, da hat es noch einen Asthaufen. Vielleicht hat es da auch noch einen Igel drin, den ich im Sommer gesehen habe, oder ein Eidechsli. Das geht, oder?
Ihr habt viele Kieswege hier. Kieswege wären eigentlich auch gute Lebensräume für gewisse Tiere oder Pflanzen. Aber nehmen wir an, die müsst ihr auch schon jätten, oder?
Ja, Kieswege sind bei uns grau, dass die Leute gut drauf laufen können. Wir haben sehr viele Leute, die auch schlecht zu Fuß sind. Und das ist uns wichtig, dass die bis zu ihrem Grab ankommen. Auf der anderen Seite gibt es manchmal Wege, die nicht gebraucht werden. Und die tun wir dann bewusst nicht mehr jätten. Und die wachsen dann eigentlich ein und werden zu einem grünen Teppich, wir sagen dem nachher Schotterrasen. Und wenn man nur schon ein anderes Wort braucht, dann ist das eben nicht mehr gejett und grusig, sondern das ist einfach jetzt Schotterrasen statt Kiesweg. Also.
Ein gutes Beispiel für einen Spagat zwischen Friedhofsgestaltung und Natur ist der Teich. Ein längs Band, eine sanfte, geschwungene Linie mit einer ruhigen, spiegelglatten Oberfläche.
Der Teich hat aus gestalterischen Gründen auch die Aufgabe, ein Spiegel zu sein. Und das heisst, dass eben Wasserpflanzen den Spiegel nicht dürfen durchbrechen. Das heisst, sie müssen unter dem Wasser bleiben. Und das ist jetzt für uns eine Herausforderung, zu finden, was gibt es für Pflanzen, die unter dem Wasser bleiben und den Wasserspiegel in Ruhe lassen.
Man hat sich etwas einfallen, um das Problem zu lösen. Man arbeitet mit einer Hochschule zusammen. Eine Studentin von dort macht ihre Semesterarbeit zu diesem Thema. Silja Graf heisst sie und ich treffe sie am Ufer des Teichs.
Es geht um zwei Probleme. Erstens um Amphibien, die in diesem Teich laichen und keine Wasserpflanzen haben, um ihre Laich ablecken. Und zweitens geht es um einen Nährstoffeintrag von allen Bäumen rundherum. Die Nährstoffe sind im Teich und kommen nicht mehr raus, weil es keine Wasserpflanzen im Teich hat, die die Nährstoffe verwerten.
Also die Nährstoffe kommen rein mit den abgeschnittenen Blättern?
Ja, also man sieht, der Waldrand ist gerade neben dem Teich. Und da hat es Eichen, die Gerbstoffe einbringen und extrem viel Pollen. Die Pollen haben sehr viel Phosphor und das gibt Nährstoffe. Und natürlich den Laubfall im Herbst.
Also der Teich ist so wie ein bisschen überdüngt quasi.
Genau, ja.
Und was hat das für eine Folge, wenn es so viele Nährstoffe hat?
Ja, das ist das Problem von Algenwachstum. Also es kommen Algen. Und es geht darum, dass die Fadenalgen an die Oberfläche steigen und es sieht einfach sehr unschön aus. Und es geht darum, Pflanzen in den Teich zu bringen, die die Nährstoffe verwerten und als Konkurrenz zu den Algen dienen. Und damit würden die Algen nicht mehr wachsen. Und das Problem ist aber, dass die meisten Wasserpflanzen über die Oberfläche auskommen. Das darf nicht passieren und darum muss es einen Unterwasserrasen geben, sozusagen.
Also für das der Spiegel eben ein Spiegel gibt?
Genau.
Ein Unterwasserrasen. Gibt es das überhaupt?
Ja, also ich habe nichts gefunden in dieser Art. Zusätzlich muss es auch noch mobil sein. Also man muss es rausnehmen können, um den Teich zu reinigen. Und Alex Bohrer ist mit der Idee gekommen, dass man eine Matte begrünt, wo man dann zusammenrollen kann und aus dem Teich rauslupfen. Ja, es ist nicht einfach, so Pflanzen zu finden, also es gibt wenig. Aber ja, ich habe jetzt so eine Liste von so Pflanzen, die möglich sind, zusammengestellt und es Konzept entworfen mit einer Geotextilmatte, wo man die Pflanzen draufsetzen kann. Dann wurzeln die durch. Ich habe es im sehr kleinen Format schon gemacht, also so auf einer winzigen Matte. Also, und dort hat es funktioniert. Aber ob es dann geht mit dem Zusammenrollen und Rauslupfen und ob das die Pflanzen nicht macht, also sie sind ja schon robust, aber ich weiß es halt nicht. Ja, das ist nicht mehr Teil meiner Arbeit, aber ich helfe gerne mit. Dann.
Nächsten Frühling will man die Idee mit der Unterwassermatte zum ersten Mal ausprobieren. Mit ein paar Wasserpflanzen, die Cilia Graf aufgrund von ihrer Arbeit kann vorschlagen kann dafür. Rund 7'000 Gräber hat es auf dem Friedhof Rosenberg zu Winterthur. Dazu 7 wilde Orchideenarten, 3 Amphibienarten, 3 Reptilienarten. Es hat Rehe, Füchse, Dachsen und Wieseli. 27 Schmetterlingsarten, 8 Heugümperarten, 37 Vogelarten, 4 Fledermausarten. Unter all diesen Arten hat es viele, die fang selten sind worden oder sogar auf der roten Liste stehen. Die Insekten sind kleine unscheinbare, aber ganz eine wichtige Gruppe, weil viele andere Tiere sie als Nahrung brauchen. Gewisse Vogelarten zum Beispiel, auch Krotten und Frösche oder eben Fledermäuse. Darum will man für das Naturinventar auch wissen, was es an Insekten hat. Für das hat man sich der Harald Ziegler an Bord geholt. Er ist wissenschaftlicher Zeichner und Naturschutzbeauftragter von Kanton und Stadt Zürich. Es ist Anfang Juni, als ich mit ihm auf Pirsch gehe, im Friedhof. Auf dem Weg zu den Blumenmatten kommen wir wieder am Teich vorbei. Und er macht mich dort noch auf etwas aufmerksam, das ebenfalls noch ein Problem ist. Kaum stehen wir am Wasser, zückt er ein Sibli. Der ganze Teich ist voll von Rosnägeln, von Kaulquappen.
Also das ist ein Salatsieb, das ich allerdings nicht mehr zum Salatwaschen daheim brauche. Und sonst merke ich wahrscheinlich den Unterschied auch nicht mehr. Man muss eins sehen. Der Teich war ja nicht für Amphibien gemacht gewesen. Nur haben einfach Amphibien entschieden, das passt uns auch. Und wenn wir genau schauen, hat es rundum, rein von der Konstruktion her, hat es Platten, die überstehen. Also es gibt eine Kante. Und das Problem ist eben da, dass die Amphibien, wenn sie natürlich vor allem die Larven das Wasser verlassen wollen, nicht können raussteigen können, wegen dieser Überkante und weil sie so steil und senkrecht ist. Mhm. Das wird sicher ein Thema sein, das auch mal kommt. Jetzt habe ich da gerade Grasfrosch-Kaulquappen eingefangen. Der kleine Schwarz da unten, das ist eine Erdkröte.
Die hat jetzt mit einem einzigen Fischzug mit diesem Küchensäbli 4 ja, Rosnägel rausgeholt.
Das ist natürlich einfach, wenn man weiss, dass da wahrscheinlich ein paar Hunderttausend drin sind.
Und die 2-3 cm, die jetzt da noch Kenteli ist, das reicht, dass die eben da nicht aufkleben können?
Ja, zum Teil eben schon. Also man muss sich vorstellen, wenn so ein junger Frosch oder Krott raussteigt, hat die Körperlänge von 7 mm bis vielleicht 1,2 cm. Nein, es ist eben schon oft so, oder? Wir tun ja alles, was wir beurteilen, tun wir von unserer Augenhöhe aus beurteilen. Und das ist vielleicht zwischen 1,50 m bis 2 m, je nachdem, oder? Und ich sage immer, wenn ihr mal aus Augenhöhe von so einem Tierli arbeiten wollt, dann ist die Augenhöhe von der Bodenlinie weg vielleicht nur 3-4 mm. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird nicht einmal lange, wenn ich den Kopf seitwärts runterlege, dann ist das Auge immer noch zu hoch oben, oder? Und darum muss man, wenn man für Tiere etwas macht, eigentlich immer versuchen, die Sicht vom Tier zu übernehmen, damit man das überhaupt nachvollziehen kann. Wenn sie ganz am Boden liegen würden und in die Wiesen hineinschauen, würden sie auch sagen, das ist ein undurchdringbarer Dschungel, oder? Aber für die kleinen Lebewesen ist das natürlich ein Dschungel, der einen guten Schutz findet.
Ja, ich brauche nicht einmal den Kopf in den gräsernen Dschungel zu legen, für das mit den Heuräumen nicht nass sticht. Beim Teich hat man jetzt mal Versuche gestartet mit Steinhäufen am Rand und mit kleinen Rampen aus Metall, für das die Fröschen und Krotten wieder raus können. Aber die definitive Lösung wird gäng noch gesucht. Unser Weg geht jetzt vom Teich weg, ein bisschen den Hügel darauf, zu den sommerlichen Blumenmatten. Der Harald Ziegler tauscht sein Küchensäbel aus gegen ein Schmetterlingsnetz. Man merkt, dass er das schon tausende von Mal gemacht hat. So schnell, wie er mit einem einzigen, eleganten, sanften Schwung einen Schmetterling einfährt, so schnell kann ich gar nicht schauen.
Ah, da ist einer. Das ist sehr eine filigrane Sache. Man sieht, das Netz ist ja ganz, ganz fein. Jetzt muss ich schauen, dass der seitwärts... So, jetzt ist gut. Jetzt sehe ich die Unterseite.
Jetzt ist der wie gepresst,
ja, zwischen also schon nicht ganz gepresst. Er lebt noch hoffentlich. Also ganz fein habe ich ihn eingeklemmt. Mhm. Und da sieht man die orange Fleckenreihe, da so eine weiße Wisch. Und da hat es zum Beispiel beim Vorderflügel innenseitig auch eine Fleckung, die für mich sehr wichtig ist. Weil zu dieser Art gibt es noch eine vergleichbare Art, die irgendein Pünktchen mehr hat. Und das ist eindeutig der Hauhechelbläuling.
27 Schmetterlingsarten hat der Harald Ziegler bis jetzt auf dem Gelände vom Friedhof Rosenberg entdeckt. Und dazu noch 8 Heugümperarten. Auch seltene hat es drunter. Und er singt ein Loblied auf die Friedhofsgärtner, die den Lebensraum von diesen Tieren pflegen.
Also was ich ganz fantastisch finde, als wir hier angefangen haben, ist es darum gegangen, auch die Leute, die hier pflegen, auch die Gärtner ein bisschen zu sensibilisieren. Man darf nicht vergessen, die haben einen riesen Arbeitsaufwand zu leisten. Und wenn ich jetzt schaue, was gelaufen ist, wie viel von dem ist hängen geblieben durch die Arbeit, die wir da gemacht haben. Wir haben es ja mit eingeführt, einmal die Wiesen anzuschauen, die Lebewesen kennenzulernen. Und jetzt sieht man eigentlich, wie viel Herzblut dahinter steht. Also neben dem riesigen Arbeitspensum, wie es jetzt hier auf der einen Seite, wo jetzt die Bäume gepflanzt sind, nicht einfach alles mähen, sondern die Sachen einfach stehen lassen. Und das ist wichtig, dass man so einen etappenweisen Schnitt hinbringt, wo immer wieder ein Teil vom Gras und Blüten stehen bleibt. Man darf nicht vergessen, für uns ist eine Wiese dann schön, wenn sie blüht. Und wenn sie nicht mehr blüht, dann haben wir das Gefühl, müssen wir es mähen. Für viele Insekten aber ist das genau der entscheidende Moment, wo viele dann eigentlich ihre Existenz verlieren, weil vielleicht der Heugümper beispielsweise ihre Eier dann irgendwo in Stängel, Pflanzenstängel innen ablegen. Das ist sehr entscheidend, wenn man das natürlich mäht, ist weg.
Das ist es, was eine Matte auf dem Friedhof Rosenberg unterscheidet von einer gewöhnlichen Matte in der Landwirtschaft. Was dort mit den Tieren passiert, wo man nicht so sorgfältig ist, das sieht der Harald Ziegler als Naturschutzbeauftragter von Kanton und Stadt Zürich zur Genüge.
Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Punkt. Wenn ich zum Beispiel manchmal so die Pressballen anschaue, so die Siloballen, da wird relativ schnell gemäht, dann wird relativ schnell abgeräumt. Und man hat ja vor einiger Zeit mal so Ballen untersucht, wie viele Insekten dort drin leben. Also eigentlich könnte man auf solchen Ballen einen Text schreiben, hier ruht Biodiversität. Und das ist fast ein bisschen pervers. Also man kann wirklich sagen, dass da, ich würde sagen, wenn man eine ganze Wiese mäht, jedes Mal kontrolliert, dann schaffen sie mehr als 60-70%, wahrscheinlich sogar mehr, von allen Lebewesen weg. Und das ist jetzt nicht ein Vorwurf an die Bauern, oder? Weil sie so bewirtschaften. Man hat auch einen gewissen Druck heute mit den Erwartungen, mit Produktion und so weiter. Aber das Problem ist wirklich, früher sind die Bauern, von Anfang an vom Frühling sind die innen in eine Wiese, haben da ein Stückchen rausgemäht, den Rest stehen lassen, dann später, ist man wieder rein hat, ein kleines Stückchen rausgemäht, meistens natürlich noch mit den Sägeissen. Wer kann das noch? Das kann ja wahrscheinlich fast kein Bauer mehr oder nur nicht die, die es früher gelernt haben. Also heute macht man das hoch zur Maschine selbstverständlich, von oben herab. Und da heisst es einfach, heute muss ich jetzt 6 oder 10 Hektaren umfegen, oder? Und das ist natürlich unglaublich für die Natur, ein Wahnsinnseingriff. Vor allem, wenn der Zeitpunkt, wo man das macht, dann alle rausgehen, weil es hängt ja immer mit dem Wetter ab, oder?
Schönes Wetter, höchstes Gras, alle Bauern gehen gleichzeitig mähen. Für die Biodiversität auf der Matte, Kahlschlag. Auf dem Friedhof Rosenberg macht man es nicht so. Man meint nie alles aufs Mal. Man meint mal hier ein bisschen, mal der ein bisschen, lasst besonders schöne Sachen noch stehen. Und die Sorgfalt lohnt sich.
Was ich einfach toll finde, so einem Friedhof, wo ja Leute hingehen, die meistens in Trauer ja eigentlich drin sind, eine schwierige Situation gerade erleben, finde ich eigentlich die Konfrontation mit dem Leben, das kann Trost geben. Also ein Schmetterling, der durchfliegt, schöne Blumenwiese, die da ist. Ich denke immer, wenn es nur Einheitsrasen hätte, dann würde die Monotonie und die Tristigkeit noch zusätzlich unterstützen. Und es ist doch nichts Besseres, als den Leuten noch ein bisschen Mut zu verschaffen, gerade an so einem Ort vom Frieden. Und dieser Frieden wird eigentlich mit dieser Blütenvielfalt und mit diesem Leben eigentlich noch unterstützt.
Frieden, Schönheit, Vielfalt, Leben. Der Harald Ziegler ist nicht der Einzige, der das als wohltuend und tröstlich erlebt. Ganz Ähnliches gehören ja vom Christian Wiskemann. Er ist der Botaniker vom Friedhof, der, der für Pflanzen zuständig ist beim Naturinventar.
Da ist wunderschön. Also einfach auch landschaftlich. Ich finde das für den Friedhof ein fantastischer Ort. Also die Übergänge von Wald zu Wiesen, es strahlt so eine Ruhe aus. Also abgesehen von der biologischen Vielfalt finde ich es auch landschaftlich fantastisch da.
Was das Botanikerherz von Christian Wiskemann besonders freut, ist, dass man hier auch ganz seltene Arten finden kann. Die seltene Bienenragwurz zum Beispiel. Eine von 7 wilden Orchideenarten, die es hier hat. Christian Wiskemann möchte mir ein paar von den Orchideen zeigen und nimmt mich mit an einen kleinen versteckten Ort auf dem Friedhof.
Das ist ein sehr moosiger Standort. Relativ viel Schattung. Wir haben einige größere Bäume. Und das ist ein Lebensraum, den man eigentlich in der Natur so gar nicht mehr sehr häufig findet.
Warum?
Ja. Die sind halt aus, sagen wir, landwirtschaftlicher Sicht im Moment sehr uninteressant. Also es wächst fast nichts, was landwirtschaftlich interessant ist. Und es gibt in der heutigen Landschaft keinen anderen Grund, die Vegetation aufrechtzuerhalten. Und wenn man sie nicht mehr bewirtschaftet, gibt es in relativ kurzer Zeit im schweizerischen Mittelland gibt's einen Wald daraus. Und dann wächst natürlich auch zum Beispiel die Gräser nicht mehr, die wir hier sehen, und auch die Orchideen, die man könnte finden da innen, können nicht mehr vorkommen, weil es zu schattig wird. Da hat es einen aufmerksamen Gärtner gehabt, der übrigens da gerade ein Steckchen gesteckt hat, da mit in der Wiese. Das ist eine Pflanze, die ist keine Orchidee, aber eine Lilie dafür, der Türkenbund, Türkenbundlilie.
Und das Steckchen ist, dass man sie nicht versehentlich ummeht,
genau.
Wahrscheinlich.
Wir haben hier noch, genau, da ist eine Situation, wo das wäre dann eine Orchidee übrigens, aber im Moment ist sie ein bisschen bescheiden vom Zustand her. Aber auch da hat jemand ein Steckchen gemacht und man ist da schon mit dem Rasenmäher drüber, aber einen schönen Bogen rundherum gemacht.
Was wir schliesslich finden auf unserer Orchideenpirsch, das ist mitten in den Schlüsselbäumchen ein Knabenkraut mit gefleckten Blättern und rosaroter Blüte. Der Christian Wiskemann ist erst seit kurzem angestellt beim Friedhof Rosenberg. Er hilft mit beim Naturinventar und schaut dann zusammen mit den Gärtnerinnen und Gärtnern an, mit was für Pflegemassnahmen man die seltenen Pflanzen noch weiter könnte fördern könnte. Er freut sich sehr auf die Arbeit.
Einfach schon nach meinem ersten Blick, als ich da auf den Friedhof geworfen habe, die Vielfalt, die ich schon entdeckt habe, die finde ich faszinierend. Also. Und ich bin überzeugt, man wird dann noch weitere Sachen entdecken. Ich denke, jetzt die meisten Biologen haben so ein bisschen eine Entdeckerseele und gehen irgendwelche Lebensräume anschauen und suchen. Nicht im Sinne von neuen Arten, unentdeckte, ja, das wäre ein höherer Anspruch im Schweizer Mittelland, aber einfach überraschend zu entdecken. Das möchte ich. Oder auch für mich selber, nicht nur für die Liste, die man macht über die Arten, die im Friedhof vorkommen. Auch für mich selber etwas entdecken, was ich vielleicht auch nicht erwartet hätte. Das passiert in der Natur außer immer. Und das ist auch jedes Mal eine Freude.
Und ihr habt jetzt da noch das Gras gepflückt, zum Heinau pressen?
Ich glaube, ich hasse es schon. Nein, es ist einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Lieblingsgras von mir. Ich finde das eines der schönsten, oder vielleicht das schönste Gras, das man in der Schweiz findet, das Zittergras. Und da im Friedhof in Winterthur findet man das eigentlich fast an jeder Ecke. Und das finde ich auch wieder extrem schön. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man den Besuchern vom Friedhof näher bringen kann, wo zum Teil vielleicht die Leute auch selber merken, also, obwohl es nur ein Gras ist, in Anführungszeichen, es ist sehr ein reizvolles und einzigartiges Gras.
Und da ist er wieder, der Sensenmann, der Mann mit der Sägesse, der das Gras mäht. Der Werni Bodemann, einer der Friedhofsgärtner, der am Schluss dafür sorgt, dass das Leben weitergeht auf dem Friedhof Rosenberg, wo sorgfältig und mit viel Wissen seine Arbeit macht und wo beim Mähen mit der Sägesse oder mit dem Balkenmäher auch mal ein Bögli macht, um etwas Schönes herum.
Im Hagenadi rauf hat es Thymian ein paar Reste. Da wird halt der Balken geschwind gelupft und dann lässt man wieder zu Boden. Und wir haben ja Wiesen. Es ist ja kein Rasen, dann darf es auch ein Schnäuzli haben. Das sind alles wieder Rückzugsäckli für die Insekten. Blindenschleichen hier am Hagenau, auch dort lasse ich immer etwa 1,5–2 Meter stehen. Weil dort gehen sie im Frühling, wenn es vielleicht einmal am Morgen noch ein bisschen kühl ist, gehen sie an den Murn an, die Wärme suchen, zu Abend, und dann haben sie ihr Haus. Da sind noch schon viele Leute, die noch sagen, was soll jetzt das? Wenn man da wieder mal irgendwo die Leute noch ein bisschen darauf aufmerksam machen. Nicht? Wieso, wegen rum, ja.
Aber wenn ihr ein bisschen einfach nicht
ja.
meint?
Ja, wo hat er? Ist er da gerade ins Neune gegangen? Oder wo hat er da? Sepp kommt etwa die. Oder eben auch, wenn man irgendwo in Striemen stehen lässt. Ja, wo sind sie da? Es war Freitagabend, 5 Uhr. Oder?
Aber nicht bösartig?
Nein, mehr ironisch. Die einen Kollegen lachen da mal über mich, wenn ich gehe Wiesen jetten. Hast du zu wenig Jette auf den Gräber? Sage ich, nein, aber Wiesen muss man jetten. Sie haben das Gefühl für die Wiesen, ja, Wiesen ist einfach die Wiesen, ja, da fährst du drüber und wutsch. Aber dann gibt es eben nicht so etwas.
Also was jettet ihr denn raus?
Ja, Placken. Das ist also ein Riesenunkraut. Dann hat es Berufskraut, das hat verschiedene Tischle.
Die einen tischeln immer, die anderen halt lieber nicht. Es hat ein paar Kräuter, die man einfach jätet. Ja, es ist arbeitsintensiv, ja.
Aber warum findet ihr es trotzdem gut, wenn sie euch mehr zu tun
gibt? Weil ich sehe, was das Vielfalt kommt.
Ist es ein schöneres Arbeiten?
Ja, ich finde es, ja. Wenn man sieht, man hat Erfolg. Der Vögelbein ist ein Spezialist, aber ich weiss, dass wir seit etwa 2-3 Jahren auch wieder Distelfink da haben. Dem habe ich Freude.
Wir müssen hier leider ganz schnell raus aus dem Doppelpunkt. Verkehrsinfo SRF von 20.53 Uhr. Achtung, Falschfahrer. Auf der A6 Thun Bern zwischen Rubigen und Muri kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Achtung, Falschfahrer. Auf der A6 Thun Bern zwischen Rubigen und Muri kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Und nochmal zurück zum Doppelpunkt über den Friedhof Rosenberg.
So ein schönes Vögel, die Distelfink. Und wegen dem eben die einen Distel lohne ich den extra wieder. Ja, man fährt dann wieder drum herum.
Seid ihr das, wo die Steckchen neben die Orchidee?
Nein.
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 Seid ihr nicht für die Orchidee zuständig?
Mo. Aber wir haben sehr seltene. Und da bin ich meiner Meinung, das gehen wir nicht zu groß erzählen, wo die genau sind.
Ah ja, dass nicht etwa die Leute kommen, kann blümeln.
Zum Beispiel, ja. Weil wir haben in unserem Appenzellerland hat man die Erfahrung gemacht. Man ist Frauenschule zeigen und dann sind die ausgegraben worden. Und ist jetzt einfach meine, ja. Es hat andere, die es anders sehen, aber ich finde, wir haben so 2-3 Spezialisten da oben. Ich weiß, was sind. Wenn es jemand interessiert, können Sie es fragen. Aber auch für so spezielle Raritäten gehe ich nicht unbedingt gerne gehen. Nur schier vorne anstellen. Weil dann geht jeder schauen und trampelt um. Es gibt vielleicht sogar Junge daneben zu. Die sieht man nicht auf Anhieb. Man muss vielleicht suchen. Man wird alles zusammengestampft. Weil einfach viele Leute in der heutigen Zeit halt das Feingefühl nicht mehr so haben. Die Leute, die es wirklich interessieren, die können ja kommen. Dann geht man es sicher sagen, aber nicht, dass ich da hier vorne anstecke.
Ist es ein schöneres Arbeiten mit der Sägesse als mit dem Rasenmäher?
Definitiv. Definitiv. Am Anfang war es vielleicht ein Knotz, wo man es noch nicht so losgehabt hat. Aber wenn es hält, ist es schön.
Dann so ein Rhythmus, oder?
Ja, genau. Ja. Und eben, stinkt nicht, kein Lärm, einfach Ruhe. Bei uns auf dem Friedhof ja einer weg.
Das Naturinventar Friedhof Rosenberg soll jetzt in diesem Winter abgeschlossen werden. Und im Laufe der nächsten 2 Jahre will man die Massnahmen umsetzen, für dass der Friedhof ein guter Lebensraum bleibt und noch ein besserer wird. Für die Orchideen und Fledermäuse, Blumen und Schmetterlinge, die Heugümper und das Zittergras. Und es ist geplant, in 3 bis 5 Jahren dann wieder zu schauen, wie sich all das entwickelt hat. Der Friedhof lebt. Das war eine Sendung von der SRF1-Redaktorin Doris Rothen über das Projekt Naturinventar auf dem Friedhof Rosenberg zu Winterthur.
SRF 1 Doppelpunkt.
Wenn Sie
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.